Deutschlandfunk Kultur. Lakonisch, elegant. Der Kulturpodcast.
Herzlich willkommen zu diesem Kulturpodcast heute mit Christine Watti und
Johannes Nichelmann. Hallo.
Hallo Johannes.
Hallo Christine.
Hallo Johannes.
Hallo Christine.
Wie geht es dir heute?
Ach ja, ist weiß ich auch nicht. Geht so.
Es ist ungewöhnlich, weil dieser Podcast wird an einem Montag aufgenommen. Es ist der 14. Februar. Es wird keine Valentinstag-Ausgabe.
Es ist Punkt 19.15 Uhr.
19.15 Uhr, es ist abends. Normalerweise wird Lakonisch Elegant immer am Donnerstagmittag meistens oft aufgezeichnet. Und jetzt ist es irgendwie einfach so ein Montagabend. Wir hatten das Gefühl, wir müssen jetzt was aufnehmen. Wir hatten eine Idee, wie wir uns auch im Kulturpodcast mit dem Thema Ukraine, mit der Situation in der Ukraine, an den Grenzen der Ukraine beschäftigen könnten im Kulturpodcast. Und deswegen zeichnen wir diese Idee, diesen Podcast jetzt schon auf. Wie gesagt, am 14. Februar muss man in diesem Fall sagen, weil wir nicht wissen, wie sich die Situation entwickelt.
Wir haben uns zwei Gäste eingeladen, zum Beispiel Juri Gurschi. Herzlich willkommen. Du bist Gründer der Russendisco, Mitglied der Band Rotfront und vor allem Autor. Herzlich willkommen.
Hallo.
Hallo.
Ein zartes Hallo. Sag nochmal ein bisschen kräftiger
ich,
Hallo.
Ich überlege jetzt kurz, ob ich guten Abend sagen darf, wenn es jetzt dann...
Weil Abend ist jetzt bei uns. Wir können es so
vormittags
machen, wenn ihr mit dem Handy hört, wenn ihr die 1 drückt, dann könnt ihr jetzt guten Morgen hören, bitte.
Guten Morgen.
So, dann die 2 wäre Hallo.
Hallo.
Und die 3 wäre guten Abend.
Guten Abend.
Dann kann sich das jetzt jeder so ausdenken, wie er möchte. Schön, dass du da bist.
Sehr schön, dass du da bist.
Schön,
auch, dass wir mit so einer guten Laune hier anstarten in unser Thema, bei dem wir vorher schon dachten, das wird eine bisschen vielleicht ganz gar nicht so ganz schwungvolle, lakonisch elegante Ausgabe. Wir haben noch einen Gast dabei und das ist Jan Müller. Er ist Musiker, zufälligerweise auch Musiker der Band Tokotronic. Und wie das gleich alles zusammengehört mit der Ukraine und mit Juri Gurschi, das erklären wir gleich. Erstmal herzlich willkommen, Jan. Schön, dass du auch da bist. Also zugeschaltet natürlich. Hallo.
Ja, hallo. Ich freue mich, hier zu sein.
Jetzt machen wir mit Jan nicht auch noch alle drei guten
Nein.
Morgen.
Nein, das
ist ja auch dein Witz, ist irgendwann auch mal fertig.
Bei mir gibt es nur Hallo.
Genau, das wollte ich doch auch so machen, weißt du. Aber
okay, wir fangen
wollte
mal
man
an.
Von mir alles haben.
Hallo Juri. So, da sind auch schon 5 Minuten Sendezeit vorbei. Jetzt können wir auch gleich wieder den Sack zumachen.
Wir, wie gesagt, an den Grenzen der Ukraine stehen russische Truppen. Es steht im Raum, dass ein Krieg droht. Uns ist aufgefallen, dass man in diesem ganzen Kulturbereich sind alle so ein bisschen sprachlos im Moment. Es gibt ganz wenig Demonstrationen. Am Wochenende wurde in Berlin zumindest demonstriert. Es gibt einen offenen Brief von verschiedenen Kulturschaffenden, der gerade über das Internationale Literaturfestival Berlin gespielt wird. Und ansonsten ist alles so ein bisschen abwartend still. Aber was passiert trotzdem in dieser Zeit ist, dass, ich habe es gerade lustigerweise gestern in Berlin gesehen, es gibt da zum Beispiel eine Tram, die durch das Stadtbild fährt und auf der steht Nie wieder Krieg. Das ist zufälligerweise der aktuelle Albumtitel von Tokotronic und der auf einmal so rausgegriffen aussieht wie so eine Botschaft als Reaktion auf das, was man aus der Tagesschau gerade hören konnte. Das ist der Grund, warum Jan Müller da ist und Juri Gurschi ist da aufgrund seines kulturellen Schaffens und auch natürlich, weil er übrigens gebürtiger Ukrainer ist, das sollte man vielleicht noch sagen. Aber Jan zuerst, dass eure Kampagne gerade aussieht, als wolltet ihr die aktuelle Situation in der Ukraine kommentieren, das konntet ihr logischerweise nicht kommen sehen, aber wie ist es jetzt für dich zu sehen, dass aus dem Albumtitel ein aktueller Aufruf werden konnte?
Tja, das ist natürlich, ich würde mir eher wünschen, dass es nicht so wäre, dass das so passt, wie es jetzt passt. Wir sind da wirklich durch viele Stadien gegangen mit diesem Albumtitel. Wir hatten ja unser ganzes Album wurde um ein Jahr verschoben und wir hatten viel Zeit, uns den Titel zu überlegen oder uns für den Titel zu entscheiden. Und wir hatten uns eigentlich so ausgerechnet, nachdem wir dachten, wir verschieben das um ein Jahr, wenn das dann im Januar 2022 rauskommt, unser Album, dann ist die Pandemie vorbei, die Spannungen der Leute werden abgebaut sein und der Titel Nie wieder Krieg besiegelt das Ende der Pandemie und alle haben sich wieder gern. Und so ist es leider nicht gekommen und dass nur noch dieser Ukraine-Konflikt, wir dachten, der Titel passt nun wirklich überhaupt nicht in die Zeit eigentlich. Und jetzt kommt dieser Ukraine-Konflikt noch obendrauf und er passt nun wieder wie angegossen. Und das ist natürlich, schön ist das nicht, aber irgendwie auch bizarr, was für eine Zeitsensorik manchmal so ein Titel entwickeln kann.
Werdet ihr jetzt, abgesehen von uns, darauf angesprochen, auch von Leuten? Also ist das auch in allen Interviews, die ihr aktuell gebt oder auch im Kontakt zu Fans vielleicht Thema, dass es immer darauf kommt?
Ja, da wird man schon drauf angesprochen, dass das ja nun gerade in diesem Moment und natürlich durchaus positiv, weil wer wünscht sich schon wirklich Krieg? Sind ja nicht viele Menschen, würde ich mal behaupten, die das wollen oder in Kauf nehmen.
Juri, hast du diesen Albumtitel auch schon in diesem Kontext so verstanden, so wie wir ihn jetzt natürlich sehen, vor allem in diesem Podcast, aber auch in dieser aktuellen Stimmung? Ist dir das auch ohne unseren Anruf auch schon aufgefallen, wie das irgendwie jetzt in der Welt steht, so ein Aufruf, der ja vielleicht auch deswegen interessant ist, auch wenn er exakt nicht so gemeint sein konnte, weil er eben aus einer Kulturecke kommt und nicht von einer Organisation oder von einer politischen Partei, sondern tatsächlich einfach aus einer gesellschaftlichen, nur in diesem Fall gesellschaftlich-kulturellen Positionen, die einfach sagt, hey, das ist nie wieder Krieg. Das ist der Aufruf, der immer wieder getan wird, aber der vor allem jetzt vielleicht nochmal eine andere Bedeutung hat.
So aktuell wie lange noch nie, das stimmt. Ich habe das vor ein paar Tagen gesehen und wollte dann auch genau schauen, was die Band damit sagen wollte und habe mir sofort dann das Video zum Song Nie wieder Krieg angeschaut.
Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Keine Verletzung mehr. Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Das ist doch nicht so schwer. Er sieht an sich herab, wirkt ziemlich abgeschabt. Ein Coupon von Sunnyfair gleitet in die Hand, als er durch das Drehkreuz geht. Sich gegenübersteht und in den Spiegel schreit: Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg.
Und festgestellt, dass es wahrscheinlich doch nicht um Ukraine geht, aber wo man von Krieg in diesem Kontext redet, bin ich auch Tokotronik dankbar, weil womit wir hier zu tun haben, ist amüsant zu hören, wie die Leute das Konflikt nennen und vor einem drohenden Krieg sprechen, wenn in der Ukraine eigentlich seit 8 Jahren schon dieser Krieg läuft. Und tatsächlich seit 8 Jahren, seit 2014, und es ist jetzt einfach tatsächlich eine Phase, die wahrscheinlich noch viel schlimmer werden könnte als das, was wir bis jetzt hatten. Aber es war schon schlimm. Es war schlimm, es ist schlimm und es könnte auch schlimmer werden.
Aber das stimmt, deshalb ist mir heute auch nochmal aufgefallen, ne? Das hat auch so ein komisches Label gekriegt, also der drohende Krieg in Europa, als hätte es keine Kriege in Europa gegeben.
Der Krieg läuft.
Ja, genau.
Der Krieg läuft, die Krim ist annektiert 2014, Teile von Donbass sind besetzt. Von Russland. Das ist ein Krieg, das ist kein Konflikt.
Jetzt sind wir schon voll in der politischen Analyse. Aber ja, genau, das kann man vielleicht nochmal auflösen. Nie wieder Krieg ist, sieht gut aus, gerade auf den Plakaten. Aber der Song und der Albumtitel meint jetzt gar nicht direkt kriegerische Auseinandersetzungen an Fronten.
Nein, stimmt. Das hätte ich vielleicht schon erwähnen müssen, eben in meinen Ausführungen. Der Song handelt eigentlich von inneren Befindlichkeiten, von Krisensituationen. Es ist eine Erzählung mit, der Text ist eine Erzählung mit drei Protagonisten, die sich allesamt in Krisensituationen befinden und sich wünschen, dass diese innere Krise, in der sie sind, beendet ist. Und um das plakativ darzustellen, haben wir diesen Titel, den man von dem bekannten Plakat von Käthe Kollwitz oder auch von Kurt Tucholsky kennt, entlehnt und benutzt. Und aber was natürlich klar ist, dass die ursprüngliche Bedeutung, dieses Plakat von Käthe Kollwitz ist ja eines der ikonografischsten, berühmtesten Antikriegsplakate, dass die nicht verloren geht, sondern dass die immer, dass die auch in diesem Song noch mitschwingt. Aber was wir natürlich eigentlich sagen wollen, ist, wie, was für ein starkes Leiden innere Krisen verursachen können. Und das ist natürlich dann die Beschreibung Krieg. Dafür ist sehr drastisch und extra auch so gewählt.
Wir leben ja in einer Zeit, in der es nicht mehr so richtig so Friedenslieder gibt. Also ich bin gar nicht mehr aufgewachsen in diesen Zeiten, wo es super viele Friedenslieder gab, weil der Kalte Krieg zum Beispiel gerade vorherrschte. Juri, meinst du, wir brauchen vielleicht auch, um so ein Bewusstsein zu schaffen, auch für das, was du eben gesagt hast, dass seit 8 Jahren Krieg in der Ukraine ist und keiner guckt hin und keiner würde das jetzt so Krieg nennen oder wenige Leute in Deutschland, weil es ihnen einfach nicht auffällt vielleicht auch, dass es in der Kulturwelt spannend wäre, eine neue Art von Friedenslied, Antikriegslied zu finden und darüber so ein bisschen zu schärfen?
Ja, es ist schwierig. Man muss sich genau überlegen, welche Art Lieder das werden sollten, glaube ich, sage ich auch als Musiker, in der Situation, wo der Krieg schon eine Realität ist eigentlich. Also man kann da, glaube ich, keine Friedenslieder im Sinne... Ich meine, also es ist keine Zeit, Pazifisten zu sein, glaube ich, weil der Krieg ist eben schon da. Und also ich würde mir sowas aus Russland wünschen, aber erstaunlicherweise, ich bin eigentlich mit der Protestmusik, die zu 70-80% damals Ende der 80er, Anfang der 90er Jahren eigentlich aus Russland kam, groß geworden. Und es waren alles russische Bands, die damals ziemlich tapfer protestiert haben, die in den 80ern auch zum Teil auch in den Knast mussten dafür, für diese Texte. Es ist alles weg. Es ist nichts davon geblieben. Die russischen Künstler können es sich leisten, glaube ich, darüber nicht zu singen, sich zu distanzieren vor diesem Krieg. Und das ist sehr, sehr traurig.
Wie ist es denn in der Ukraine gerade? Kannst du das sagen? Also jetzt vielleicht gar nicht nur mit dem Blick auf, gibt es da Antikriegslieder oder Friedenssongs, weil da, glaube ich, gibt es gerade anderes zu tun, aber überhaupt die Rolle von Kulturmenschen, weil das ist ja auch wirklich die Frage dieses Podcasts. Ne? Man könnte demonstrieren, man kann sich schützen, man kann fliehen, aber was ist überhaupt die Rolle? Die Frage geht ja insgesamt an euch beide, aber vielleicht zuerst an dich mit Blick auf das, was du vielleicht aus der Ukraine weißt, an die Kulturleute. Also was kann man denn tun, außer eben am Ende sich die richtigen Parteien zu wählen oder sich für irgendwelche politischen Strategien in ganz Europa zu interessieren, aber aus der Kultursicht?
Wenn wir über Musik reden, dann glaube ich, ist die Musik in dieser spezifischen Situation dafür da, um Ablenkung zu sorgen, immer wieder, oder den Kampfgeist zu stärken. Weil Friedenslieder in einem Land, das jeden Tag in dieser Woche angegriffen werden könnte, das macht keinen Sinn.
Aber Kampfgeist stärken, ne, das klingt in meinen Ohren wirklich, also ja, da gibt es eine riesige Bedrohung, aber wenn ich es auf mein Leben münzen würde und sagen würde, wir müssen jetzt in Deutschland zum Beispiel den Kampfgeist stärken, das sind nur ein paar Grenzen weiter, das ist ein ganz, also sehr aus der Zeit gefallenes Gefühl, von dem ich gehofft hatte und glaubte es nie haben zu müssen. Ist das was, mit dem du auch aufgewachsen bist, dass es immer passieren kann? Oder ist das jetzt für dich auch was, wo du reinfällst?
Nein, natürlich
oder
nicht.
In 8 Jahren auch reingefallen bist?
Ich lebe, das ist tatsächlich etwas, was in den letzten 8 Jahren wieder aktuell ist, weil das Land im Krieg ist. Das ist wirklich nicht mit Deutschland zu vergleichen. Es tut mir leid.
Nee, das wollte ich auch nicht machen.
Es ist wirklich schwierig, das hier auch vorzustellen, weil es ist wirklich eine ganz andere Situation. Und es klingt vielleicht tatsächlich zu krass, aber es ist, also Musik ist eigentlich immer dafür da, wie ich finde, das Leben so ertragbarer zu machen. Und die Situation ist einfach sehr, sehr schwierig gerade. In diesem Krieg, was viele in Deutschland Konflikt nennen, sind sie in 8 Jahren 13.000 Leute gestorben auf der ukrainischen Seite. Es ist hart, es ist Hardcore und diese Zeit braucht auch bestimmte Musikformen, bestimmte Lieder, bestimmten Liederinhalt, würde ich sagen. Wie die Songs von Serhiy Zhadan, wahrscheinlich den bekanntesten Dichter und Schriftsteller der Ukraine, der auch hier in Deutschland viel übersetzt wurde. Er hat einen Song vor ein paar Jahren, den Song Kämpfe für sie und sterbe für sie. Das ist eigentlich ein sehr, sehr optimistischer, positiver Song.
Jan, wie ist denn das eigentlich für euch bei Tokotronic? Also wie sehr achtet ihr bei euren Songs darauf, dass die in den gesellschaftspolitischen Zeitgeist passen? Also ich meine jetzt damit, dass man sagt so, oh je, Corona, das ist gerade ganz schön hart für alle. Wir machen jetzt was, was den Leuten eine gute Laune macht oder was sie so rausholt und was sie irgendwie so. Habt ihr da bei dem neuen Album auch drüber nachgedacht, dass ihr eine bestimmte Emotion abgreifen oder konterkarieren wollt?
Das ist gar nicht möglich, weil so arbeiten wir nicht. Das wär extrem kalkuliert. Und ich glaube, ich schreibe ja nicht die Texte, das macht ja Dirk. Wir reden da aber natürlich drüber. Ich glaube, er hat einfach eine Sensorik, wo er Sachen erkennt, die in der Gesellschaft virulent sind. Und dann entsteht bei uns sowas, wenn du jetzt eben die Pandemie ansprichst, so ein Song wie Hoffnung ist schon 2000, lass mich lügen, Anfang 2019, Ende 2018 ist der Text entstanden und passt dann irgendwann furchtbar gut in die Pandemie rein. Wir sehen es jetzt aber nicht als unsere Aufgabe an, die politischen Geschehnisse zu kommentieren. Ich glaube, da kann ich auch für viele Künstlerinnen und Künstler sprechen, dass man sich ja etwas wünscht, was auch in 20 Jahren noch eine Bedeutung hat oder 30 oder wie auch immer. Und was ich sagen muss, wir sind in der komfortablen Situation, hier in einem Land zu leben, wo wir das völlig frei tun können und auch radikale Aussagen tätigen können. Und bei meinem Blick bei der Ukraine, da endet mein Fachwissen ein bisschen, aber wenn ich auf Russland schaue, dann muss ich doch sehen, dass da aus diesem wirklich großen Land ist so viel wirklich extrem großartige Kunst hervorgebracht hat in allen Bereichen, dass da von dem, was ich wahrnehme, im Moment wenig wahrzunehmen ist im künstlerischen Bereich. Ich habe jetzt vor ein paar Jahren diesen tollen Film von Kirill Serebrennikov gesehen, Leto. Das fand ich sehr schön, weil in diesem Film auch diese Problematik von Künstlern, wollen wir uns im Westen annähern und das kopieren oder eben nicht, wollen wir unsere eigene Sache machen, verhandelt wird, aber ich habe das Gefühl, dass es Künstlerinnen und Künstlern in Russland sehr schwer gemacht wird. Das sieht man ja auch an Serebrennikov, der da unter Hausarrest steht und dem das Leben schwer gemacht wird. Und ich kann nur sagen, die Kunst braucht eine gewisse Freiheit und es ist natürlich schlimm, wenn das in so einem autoritären Regime wie Russland nicht mehr möglich ist. Oder nehmen wir China als Land, das nun gerade den Schulterschluss mit dem Russland gerade den Schulterschluss gesucht hat. Das macht mir natürlich ein bisschen Angst, weil es kommt die Option, dass die Demokratie nicht mehr das einzige System ist, was Erfolg verspricht. Das macht mir natürlich Angst. Und insbesondere, wenn dann so völlig schamlos die Bedrohungssituation hier entsteht, dass ein Land einfach annektiert wird. Das ist ja für mich auch so der Unterschied oder die neue Qualität der Lage. Bestimmt, dieser Krieg besteht seit 2014, aber jetzt scheint ja die Gefahr zu sein, dass die gesamte Ukraine annektiert wird.
Mhm. Aber du, dann ist es doch, also das ist ja, um noch auf diese Ausgangsfrage zurückzukommen, das ist ja tatsächlich, also wenn man sich das alles anschaut, also Kunst und Kultur in China oder in Russland, über China haben wir gerade erst vor ein paar Wochen auch eine Folge hier lakonisch elegant gemacht, über die Zensurbestrebungen, gerade im Film und in der Serie zum Beispiel. Und gleichzeitig aber dann als Künstler oder Künstlerin in Deutschland alles machen und sagen kann und gleichzeitig aber auch natürlich so den Anspruch hat, den ihr natürlich auch habt als Band. Trotzdem ist ja die Frage, wer ist denn dann am Ende dafür zuständig, gerade in der Kulturwelt auf die Situation in anderen Gesellschaften und Ländern überhaupt mal hinzuweisen, weil diese Erzählung von dem Konflikt, worüber sich Juri ja gerade zu Recht beschwert hat, oder dieses immer nur dieser ganz enge Blick auf, betrifft uns das jetzt oder nicht, ach so, es betrifft uns vielleicht nicht, na dann müssen wir vielleicht auch gar nicht auf die Straße gehen, dann ist es vielleicht weiter weg. Wer hat am Ende die Aufgabe, das zu erzählen und sich da einzusetzen und gleichzeitig trotzdem als Band, wie ihr zum Beispiel auch natürlich den Anspruch haben zu dürfen, wir sind überhaupt jetzt hier nicht so eine Nachrichtenagentur als Band und müssen hier ständig alles kommentieren und alles aufgreifen und dann musikalisch umsetzen, damit die Leute mal aufmerksam werden. Aber am Ende geht es ja vielleicht trotzdem auch um so eine, weiß ich nicht, eine Solidarität, um so ein Buzzword einfach in den Raum zu stellen oder was anderes, wenn man so sieht, wie das immer enger wird, außenrum in anderen Gesellschaften und Kulturen, gerade was den Kulturbereich tatsächlich betrifft?
Ja, ich glaube, also wir können ja jetzt nicht irgendwie Zustände in der Ukraine oder in Russland beschreiben, dafür kennen wir uns ja viel zu wenig damit aus, aber ich denke, ein kultureller Austausch ist sehr wichtig und das ist mein Appell vielleicht an Menschen, die Kunst konsumieren, wahrnehmen, reflektieren, dass sie ihren Blick jetzt aus Deutschland, USA, England ein bisschen wegnehmen, auch im popmusikalischen Bereich und schauen, was gibt es denn in den anderen Ländern, weil es da, finde ich, viel Interessantes zu entdecken gibt. Das wirkt jetzt erstmal ein bisschen schwierig, auch oft durch Sprachbarrieren und so, aber das ist doch total spannend. Und da kommt man dann, glaube ich, auch diesen anderen Kulturen näher. Juris Projekt wie Russendisco ist ja auch ein sehr positives Beispiel dafür, dass so ein Interesse auch geweckt werden kann.
Genau, wir haben jahrelang eigentlich darauf gearbeitet, dass die Musik aus den ehemaligen Republiken der Sowjetunion hier bekannter wird. Wir haben sie aufgelegt, wir haben Compilations gemacht und die waren auch ziemlich erfolgreich, muss man sagen. Auch die zwei ukrainischen, die wir gemacht haben inzwischen.
Es gibt ja deutsche Kulturschaffende, das hast du eingangs gesagt, Christine, die einen offenen Brief geschrieben haben und da gesagt haben, da müssen wir uns jetzt drum kümmern, das ist unser Thema. Es haben sehr viele Leute unterschrieben aus Kunst und Kultur, aus dem ganzen Bereich, aber glaubt ihr, Juri, vielleicht fängst du an, dass das irgendwas bringt für irgendjemanden? Also hat es einen, auch wenn es jetzt nicht die Politik verändert, aber hat das einen Wert allein vielleicht deswegen, weil wir jetzt gerade darüber sprechen?
Ich hoffe sehr, dass es eine Rolle spielen könnte und dass es jemandem erreicht. Oder vielleicht tatsächlich ist es dafür da, um diese Botschaft einfach weiter in die Welt zu tragen. Vielleicht ist es dafür gut. Es sind tatsächlich Hunderte von Unterschriften. Ich habe angefangen zu kalkulieren und konnte irgendwann nicht mehr. Also das sind nicht nur deutsche Künstler, sondern auch Menschen aus anderen Ländern. Und dann habe ich extra nachgeschaut und festgestellt, dass aus Russland sind dann nur 3. Interessanterweise. Also ich glaube, aus diesem Land werden keine Friedenslieder kommen in dieser Woche. Was auch kein Wunder ist natürlich, also das, was wir schon über Zensur gesagt haben, das ist tatsächlich, glaube ich, gerade ziemlich schwierig. Und mir fällt ein, diese Nachricht aus der letzten Woche, dass in Kansk, in einer kleinen Stadt in Sibirien, ein 16-Jähriger zu 5 Jahren Haft verurteilt wurde, weil er in Minecraft, also im Computerspiel, das Gebäude des Geheimdienstes FSB nachgebaut hat, also virtuell, und hat geplant, angeblich es in die Luft zu sprengen. 5 Jahre Knast für einen 16-Jährigen.
Ich will mal noch einmal kurz, was mich noch interessiert, weil Johannes jetzt recht gefragt hat, ob das was bringt. Und dann könnte man sagen, weil es vielleicht irgendjemand erreicht. Und wir haben vorhin das so ein bisschen nicht richtig ergründet, was du hörst von Menschen aus der Ukraine, also dieses Engagement anderswo, wenn es denn dann stattfindet. Also ich finde, es ist wahrscheinlich noch eher übersichtlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber erreicht es da Leute, gibt es da Verbindungen sozusagen in die Gesellschaft hinein? Also kriegt überhaupt jemand mit oder erwartet etwas von außen und zwar eben nicht nur von irgendwelchen Außenministerinnen, sondern einfach von anderen Gesellschaften im Moment?
Doch, ich glaube, man erwartet tatsächlich, aber es ist, ich glaube, man hat in den letzten 8 Jahren auch gelernt, irgendwie, also nicht die Hoffnung aufgegeben gerade, aber ich glaube, die Erwartungen sind nicht so hoch, würde ich sagen. Man würde sich aber natürlich immer freuen und freut sich immer, wenn es Unterstützung kommt, auch aus dem Kulturbereich. Aber man weiß, man muss so viel wie es geht, einfach selbst zu machen.
Jan, wie ist es für dich? Es werden ja Leute, die irgendwie in der Öffentlichkeit stehen, häufiger angesprochen, Dinge zu unterschreiben, Petitionen zu unterschreiben, für was politisch-gesellschaftliches einzustehen. Ich nehme an, dich erreichen solche Anfragen auch manchmal. Wie gehst du damit um eigentlich?
Also man könnte das ja zum Vollzeitjob machen und diese Anfrage habe ich jetzt nur in der Presse wahrgenommen. Ich habe sie auch nicht unterschrieben, weil ich bin eigentlich auch nicht der Meinung, dass ich jetzt kompetent mich zu jedem Thema äußern kann. Wir haben da ein paar Schwerpunkte mit unserer Band. Wir machen seit Jahren eine Kampagne mit Pro Asyl zusammen. Aber ich habe tatsächlich überlegt und aber ich habe mich nicht damit so weit jetzt auseinandergesetzt, dass ich da zur Unterschrift geschritten bin. Und es ist ein sehr komplexes Thema. Generell bin ich eher auf der Seite, dass ziemlich klar ist, wo hier der Aggressor ist. Und dieser ganze Forderungskatalog, den Putin dem Westen vorgelegt hat, das ist ja wirklich bizarr und nicht erfüllbar. Und manchmal interessiert mich auch, wo sind die Ursachen? Was ist das für eine Kränkung, die da erfahren wurde? Ich denke an die Worte von Obama, der Russland als Regionalmacht bezeichnet hat. Und was ich sagen will, das Thema ist sehr komplex, aber jetzt ist die Lage sehr klar, aber natürlich habe ich rein auch aus unserer Geschichte heraus Probleme, jetzt zu sagen, wir müssen jetzt diesem Land, der Ukraine, was da vielleicht angegriffen wird, militärisch zur Seite stehen, weil ja, das ist mir dann doch, Juri mag es mir verzeihen, aber das sehe ich nicht angemessen für Deutschland, da sich in dieser Weise zu beteiligen.
Juri, wie stehst du zu dieser Haltung der Deutschen, also von vielen Deutschen, da so ein bisschen verhalten zu sein in der Reaktion?
Es ist schwierig und ich glaube, es ist dann, also ich wünsche mir natürlich, dass man doch auch mit den Waffen Ukraine unterstützt und ich glaube auch, dass dieser Krieg auch keine Grenzen kennt und wenn es dann tatsächlich jetzt eskaliert, dann wird es auch nicht nur Ukraine treffen, weil Europa ist relativ klein und das würden wir spüren und ich finde, dass wir alles tun müssen, um das zu vermeiden, wenn es geht. Und da ich aber erst seit 4, 5 Jahren deutschen Pass habe, ich kann natürlich nicht für das ganze Land sprechen und ich muss auch Meinungen der anderen dazu respektieren, auch wenn ich eine andere Meinung habe, sage ich mal so.
Was ich die ganze Zeit mich trotzdem noch frage, ist, wieso oder wie man es schaffen kann, dass dieser Konflikt oder auch überhaupt Konflikte dieser Art viel besser vermittelt werden und deswegen findet es ja in diesem Kulturpodcast statt, weil wir es versucht haben, über die Musik zu spielen. Da will ich auf jeden Fall irgendwann nachher noch mal kurz abschließend Jan fragen, ob denn jeweils Friedens- oder Antikriegslieder irgendwelche Konflikte geheilt oder auch befeuert haben, wirklich aus sich heraus oder die am Ende immer eigentlich nur ein Soundtrack sein können. Das ist doch die Kulturfrage, die auch wahrscheinlich MusikerInnen und andere Kulturschaffende umtreiben müsste. Wie bringt man das den Leuten nahe und worum geht es denn eigentlich wirklich?
Ich finde es gut, dass zum Beispiel das Serhiy Zhadan, von dem ich auch schon gesprochen habe, oder auch Yuri Andruchowitsch eingeladen wurden wenn ich mich nicht irre, hat Zhadan eine Kolumne für die Zeit jetzt geschrieben und Andruchowitsch für Deutsche Welle. Und das finde ich toll, dass man tatsächlich dann, dass die Intellektuellen aus der Ukraine die Lage kommentieren. Und Zhadan erzählt da über die Mini-Tour seiner Band, die immer wieder in der Donbass-Region spielt. Und das beschreibt er eben in dieser Kolumne, so die letzten Konzerte, die sie da gegeben haben und wahrscheinlich vor ein paar Wochen. Und ich muss sagen, dass vor 4, 5 Jahren waren wir gemeinsam auf so einer Donbass-Tour. Und es ist tatsächlich etwas, was fällt mir jetzt ein bisschen spät ein zur Frage, was die Kulturschaffende machen können. Also wir haben da tatsächlich im Osten des Landes, also zum Teil auch in der grauen Zone gespielt, nicht nur für die Menschen in diesen Kleinstädten, sondern auch für die Soldaten. Und ich glaube, es ist damals auch sehr gut angekommen und kommt immer gut an. Und das tun einige Künstler in der Ukraine und die verdienen daran auch nichts. Das ist jetzt nichts Showbiz, das ist was anderes. Und ich war auch zweimal in der Donbass-Region mit einem deutsch-ukrainischen Theaterprojekt und ich habe Musik mit Teenager gemacht. Und das ist auch eine Erfahrung, die ich wahrscheinlich nie vergessen werde, weil diese Kinder sind toll, super talentiert und motiviert und haben, weil ich auch selber einen 17-jährigen Sohn habe und ich muss natürlich die ganze Zeit vergleichen und ich denke, dass diese Kids in Donbass viel davon gesehen haben, was sie eigentlich nicht sehen sollten, durften. Mhm.
Natürlich bin ich in einer ganz anderen Situation, weil ich erfahre diese Krise, diesen Krieg nur durch die Medien jetzt und ich bin nicht der Meinung, dass ich als Musiker, ich würde ja schon den Begriff Kulturschaffender für mich ablehnen, ich finde das irgendwie ein ganz furchtbares Wort, weil das irgendwie so suggeriert, dass man die ganze Zeit am Arbeiten ist. Das finde ich Quatsch. Ich bin ein Musiker, ich stöpsel da mal meine Gitarre ein und dann vor allen Dingen reden wir viel mit der Band, aber wir schaffen nicht die ganze Zeit. Schaffen, das ist ja irgendwie so, ja, fast ja so, das klingt schon fast so schwäbisch dann. Also es ist mir irgendwie nicht sympathisch, aber das, Entschuldigung, das führt jetzt zu weit. Was ich nur sagen will, ich lehne das für mich ab als Musiker, mich die ganze Zeit einem Aktivismus verschreiben zu müssen. Das ist das, was ich denke, was in den letzten Jahren von Popmusikern, ich kann jetzt nur für mich als Popmusiker sprechen, gefordert wird, dass man sich zu Sachen bekennt, dass man Stellung bezieht. Und das ist mir aber ehrlich gesagt ein bisschen zu eng, weil das nicht meine Tätigkeit ist. Unsere Tätigkeit ist Songs zu schreiben, die oft auch einfach sehr persönlich sind. Was man halt machen kann, ist sich neben der Kunst engagieren. Was weiß ich, nehmen wir zum Beispiel, wenn eben davon gesprochen wurde, vor Soldaten zu spielen. Das hat ja zum Beispiel Marlene Dietrich sehr beeindruckend getan im Zweiten Weltkrieg. Oder wenn ihr jetzt fragt, was gibt es denn für Friedenslieder? Mir fällt mir jetzt auch nur das Schöne, sagt mir, wo die Blumen sind, von Marlene Dietrich ein, was mich beeindruckt, weil ich weiß, dass sie ein engagierter Mensch war, der Stellung bezogen hat. Ansonsten finde ich das alles eher so ein bisschen kitschig. Das fängt für mich bei How Many Roads von Bob Dylan an. Mir fällt ein Soldatenlied ein, was Tolles bewirkt hat, nämlich Lilli Marleen, was wirklich dann über den Soldatensender Belgrad irgendwie ein europaweiter Hit wurde und teilweise sogar versöhnliche Wirkungen hat, weil eben alle dieses Lied liebten. Also Musik kann schon viel ausrichten, aber ich glaube, es ist schwierig, das zu kalkulieren als Künstlerin oder Künstler.
Diese Inflation des sich engagieren müssen, das ist ja auch ein Instagram-Phänomen, ne? Also dass Leute da, also einer teilt irgendeine Kachel und dann fühlen sich alle beflissen, das zu teilen. Ist das ein Druck, der da aber auch entsteht für euch irgendwie, weil das so gefordert wird heutzutage?
Für mich ist das, für viele ist das, glaube ich, einfach Teil des Marketings und das finde ich halt irgendwie, da wird es für mich dann auch wieder so ein bisschen gewissenlos. Dazu sind mir solche Vorgänge dann doch zu wichtig.
Aber das ist ja wirklich ja lustig, weil sich dadurch ja alles, was wir also der Anfang mit dem Podcast, ne, auch dich, Jan, einzuladen wegen Nie wieder Krieg als Albumtitel. Und ich glaube, da könnt ihr machen, was ihr wollt. Der wird auf jeden Fall, also der ist jetzt schon der Song mindestens und natürlich auch diese Kampagne hat jetzt schon natürlich so einen wirklichen wahren Antikriegs-Podcast. Beigeschmack oder so. Also ich glaube, man kann den aktuell, wenn man die Nachrichten liest, kann man den schwer hören und nur auf die inneren Konflikte abheben, sondern der hat jetzt so eine ganz andere Dimension auf einmal bekommen. Also der ist auf einmal ein Antikriegslied geworden. Und das ist ja wahrscheinlich eigentlich die tollste Variante dann auch aus eurer Sicht, ne?
Ja, so sehe ich das auch, weil wir haben das nicht darauf angelegt und das nicht kalkuliert. Und wenn sowas passiert und so auch gelesen werden kann. Ich meine, die Kunst ist ja frei. Wir haben sie in die Welt gesetzt, jetzt in diesem Fall bei dem Lied. Und jeder, ich sehe das so, jeder kann das nehmen und damit machen, was er will.
In diesem Sinne sagen wir jetzt allen, nie wieder Krieg anhören, wo auch immer ihr das machen wollt. Und wir sagen natürlich auch, nie wieder Krieg. Naja, ein frommer Wunsch zum Schluss.
Geht ja schon nicht, hat uns Juri ja schon eines Besseren belehrt in unserer ebenfalls Konfliktrhetorik, die so da im Raum steht. Aber ich glaube auch, ich habe überlegt die ganze Zeit noch, ob es noch so ein, aber ich
ob es einen Rausgeher gibt.
Ob es einen Rausgeher gibt, genau, ob wir dieses Gespräch noch so abschließen können, dass alles dann wieder in Ordnung ist. Aber ich glaube, wir haben die Sachen.
Nee.
genau.
Tja. Also schön wäre es. Nichts lieber als das. Wirklich.
Noch jemand.
Aber wer von uns könnte jetzt was garantieren?
Ja.
Was versprechen, was tatsächlich dann übermorgen wird oder nicht wird.
Ja. Das stimmt. Vielen Dank an Jan Müller und vielen Dank an Juri Gurschi. Dein aktuelles Buch heißt Richard Wagner und die Klezmer Band und das dieses Album von Tokotronic, ich sag's jetzt nicht nochmal. Wir wissen jetzt alle, wie es heißt. Es gibt ein neues auf jeden Fall.
Falls und es das heißt wusstet. Christine Watti.
Genau. Und mit Johannes Nichelmann.
Featuring.
Featuring, genau.
In diesem Sinne, ihr könnt uns gerne schreiben, lakonischelegant@deutschlandfunkkultur.de. Und ihr könnt uns auch überall, wo das geht, Spotify, iTunes, tralala, 5 Sterne geben. Darüber freuen wir uns auf jeden Fall. Tschüss.
Tschüss, vielen Dank für diese Ausgabe Lakonisch Elegant. Tschüss, Gäste. Alles Gute.
Ja, danke schön. Es war, man musste sein Gehirn anstrengen, aber es hat mein Gehirn auch erweitert. Hoffe ich.
Also unseres auf jeden Fall. Bis bald.
Mehr von Deutschlandfunk Kultur hören Sie auch in unserer App. Der DLF Audiothek. Jetzt kostenfrei herunterladen für Android und iOS.